Ja, guten Morgen auch von mir. Wir freuen uns, hier zu sein, sind gespannt auf den Vormittag. Und ich habe was mitgebracht, das muss ich kurz mal holen. Und zwar habe ich den Föhn meiner Frau geklaut und einen Tischtennisball. Und diese beiden Gegenstände haben bei uns im Teenkreis vor einiger Zeit eine wichtige Rolle gespielt, denn es ging um Herausforderungen. Und um die Teens so ein bisschen einzustimmen auf das Thema, mussten sie vorher immer eine Herausforderung meistern. Und eine Herausforderung möchte ich jetzt einmal präsentieren. Und zwar hatten sie die Aufgabe, mit einem Föhn einen Tischtennisball zu transportieren. Von der einen Seite vom Raum in den nächsten. Ja. Die Teens haben das super gemacht. War gar nicht so schwer, wie sie am Anfang dachten. Und auch wenn nicht jeder von uns täglich versucht, mit einem Föhn einen Tischtennisball zu transportieren, so hat jeder von uns täglich so seine Herausforderungen. Dabei können Herausforderungen für jeden ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann es für jemanden herausfordernd sein, Probleme anzusprechen, weil man nie so wirklich gelernt hat, offen über Dinge zu reden, zum Beispiel in der Familie. Für andere wiederum kann es herausfordernd sein, ab und zu den Mund zu halten und nicht gleich alles loszublabbern, was man so denkt. Und so stehen Herausforderungen oft ganz eng in Verbindung mit dem, was man erlebt hat oder mit dem, was im Umfeld so mit einem passiert oder was in welchem Umfeld wir uns befinden. Und so können Herausforderungen je nach Vergangenheit oder Umfeld klein oder auch große Herausforderungen sein. Das sind zum Beispiel Verwandte oder Freunde im Umfeld, die dich wegen deines Glaubens nur belächeln oder sogar angreifen. Und schnell kann auch der Glaube selber zur Herausforderung werden. Denn wir merken, Glaube bewahrt uns nicht vor schwierigen Situationen. Ganz im Gegenteil, wer an Gott glaubt, kann es mit ganz neuen, vielleicht auch zusätzlichen Herausforderungen zu tun haben. Herausforderungen, die uns Angst machen, die uns traurig machen, die uns ins Zweifel bringen oder auch Gott und den Glauben irgendwo in Frage stellen. Doch ist das nicht eigentlich widersprüchlich? Gott fordert uns auf, eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben, mit ihm zu leben. Und dann erleben wir Dinge, die uns herausfordern, die uns ins Zweifeln bringen. Macht es sich Gott, wenn er Herausforderungen zulässt, nicht unnötig schwer, weil er unseren Glauben auf die Probe stellt? Und so könnte man krass formulieren, sind Herausforderungen in unserem Glauben nicht eher glaubensschädigend? Und so stellt sich die Frage, warum erleben wir Herausforderungen und darüber hinaus, was können wir in schwierigen Zeiten tun? Und mit den beiden Fragen wollen wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Doch bevor ich weiteres dazu sagen will, möchte ich gleich einen kurzen Moment leise sein und ich bitte jeden von uns, kurz darüber nachzudenken, was im Glauben im Moment für dich herausfordernd ist. Was bringt dich vielleicht ins Zweifeln, ins Stocken? Wo hast du Angst? Wo sind vielleicht in Zukunft neue Schritte nötig, die dich herausfordern? Denk kurz, jeder für sich, darüber nach. Gott, ich bitte dich, dass wir ehrlich über das nachdenken, was uns in unserem Glauben an dich herausfordert. Und wir bitten dich, dass du ein Herz schenkst, das dich versteht, das dich aufnehmen kann und Ohren, die auf dich hören. Amen. Ein Mann der Bibel, der weiß, wie es ist, mit Herausforderungen zu leben, war Nehemia. Und sein Leben wollen wir uns heute so im Überblick einmal gemeinsam anschauen. Er hatte eine ganz besondere Herausforderung zu meistern, denn seine Aufgabe war es, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Denn was war passiert? Das Volk Israel, wer es so ein bisschen kennt, der weiß, dass es der Aufgabe, Gott auf der Erde zu repräsentieren, nicht immer so ganz nachkam. Immer wieder spielten andere Götter, fehlender Gehorsam und so weiter eine große Rolle. Und so machte Gott seine Drohung, das Volk in die Gefangenschaft zu führen war. Und es kommt schließlich zur Spaltung des Reiches und schließlich zur Zerstörung von Jerusalem. Ein ganzes Volk verliert seine Identität, seine Heimat. Und ca. 143 Jahre später betritt Nehemia die Bühne. Er erkundigt sich über den Zustand von Jerusalem und denen, die bereits wieder aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Und er hört, dass es ihnen sehr, sehr schlecht geht. Und dass eben die Stadtmauer in Schutt und Asche liegt. Und er wird einerseits tief traurig über das, was er hört. Und andererseits sieht er sich aber von Gott berufen, die Stadtmauer wieder aufzubauen und dem Volk neue Identität zurückzugeben. Doch der Bau hat noch nicht mal begonnen. Da stoßen wir in Nehemia 1, Vers 11 schon auf die erste Herausforderung. Denn Nehemia sagt über sich, ich war nämlich der Mundschenk. Nehemia war Bediensteter am Hof des Königs. Allerdings nicht nur irgendein Bediensteter, sondern der Mundschenk, also derjenige, dessen Aufgabe es zum Beispiel war, den Wein auszuwählen und dafür zu sorgen, dass er nicht vergiftet ist. Also er hatte eine ziemlich enge Beziehung zum König und hatte auch großes Ansehen am Königshof. Und genau hier treffen wir auf die erste Herausforderung. Und ich habe sie überschrieben mit eine neue Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir Nehemia, der einen sicheren und guten Job am Königshof hat, der dort Ansehen hat. Und auf der anderen Seite das Herzensanliegen von Nehemia, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufbauen zu wollen, dem Volk zu helfen. Das bedeutet aber, dass er seinen Job aufgeben muss. Was Nehemia in dieser Herausforderung tut, fasziniert mich, denn er beginnt ein langes, intensives Gespräch mit Gott, an dessen Ende er in Kapitel 1, Vers 11 schreibt, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Gemeint ist der König mit diesem Mann. Denn ihm ist klar, ich werde zum König gehen und ihn um Erlaubnis bitten, dass ich vom Hof gehen darf, um die Mauer wieder aufzubauen, obwohl ich einen sicheren Job am Königshof habe. Nehemia betet hier nicht, Gott zeig mir doch, ob ich diesen Schritt gehen soll oder nicht. Und er hat auch anders wie zum Beispiel Abraham keinen akustischen Ruf von Gott gehört. Und trotzdem geht er diesen Schritt in die neue Herausforderung, weil er weiß, das, was ich tun werde, ist im Sinne Gottes. Er wird dabei sein. Ich weiß, er kann mich gebrauchen. Nehemia hört nicht erst Gottes Reden und geht dann, sondern er weiß, dass Gott mit ihm sein wird, wenn er geht. Und vielleicht ist deine Herausforderung, über die du vorhin nachgedacht hast, auch so eine neue Herausforderung. Vielleicht stehst du vor einem Schritt, Gewohntes zu verlassen und Neues zu wagen. Und so steht auch hier die Frage, was können wir in solchen Situationen tun? Und diese Frage können wir anhand von Nehemia beantworten. Wenn wir nämlich vor einer neuen Herausforderung stehen, so wünschen wir uns so oft ein klares Zeichen von Gott, ein klares Reden, einen klaren Hinweis. Am besten sollen alle Eventualitäten durchdacht sein und alle Sorgen beseitigt sein. Und wir denken, erst wenn für uns alles geklärt ist, kann es ein Schritt sein, den Gott möchte. Bevor ich zum Beispiel mit meiner Frau Betty zusammengekommen bin, ging es mir ähnlich. Ich wollte am besten alle Eventualitäten beseitigt haben, alle Sorgen geklärt haben und mir sicher sein, dass es keine Herausforderung geben wird. Schwierig. Was tut Nehemia? Überlegt er, was in Jerusalem passieren könnte? Denkt er darüber nach, was auf dem Weg so alles schiefgehen könnte? Hat er Respekt vor seiner Aufgabe, vor dem Gespräch mit dem König? Mit Sicherheit. Aber hindert es ihn, den Schritt zu gehen? Nein. Und warum nicht? Weil er weiß, den Schritt muss ich gehen. Wie Gott ihn führt, das liegt nicht in meiner Hand. Und er weiß auch wenn ich Respekt vor dieser Aufgabe habe, vielleicht auch Angst vor Versagen, dann darf ich wissen, wenn ich im Vertrauen auf Gott Schritte gehe, darauf, dass Gott gut ist, dass er mich gebrauchen kann, dass er mein Leben leiten wird und dass er nur das Beste für mich will, wird er meine Schritte leiten und segnen. Wir können vor neuen Herausforderungen nie alle Eventualitäten ausschließen. Aber müssen wir das überhaupt? Ich denke, der Wunsch, alles ausschließen zu können, lieber noch ein Zeichen und noch ein Reden von Gott zu bekommen, ist eher ein Ausdruck für fehlendes Vertrauen. Denn in dem Moment, wo ich alles geklärt haben möchte, sage ich, Gott, ich traue dir nicht zu, dass du auch in schweren Zeiten mein Herr sein kannst. Als ich meinem Papa von der Entscheidung erzählt habe, mit Betty eine Beziehung einzugehen, habe ich ihm aber auch gesagt, dass es trotzdem hier und da noch so Sachen gibt, wo ich mir Sorgen mache. Und dann hat er gesagt, Aaron, Sorgen zu haben ist nicht schlimm, denn dann hast du einen Grund, immer wieder zu Gott zu kommen und ihm zu zeigen, dass du ihn brauchst. Vielleicht sind es gerade die Schwierigkeiten in neuen Herausforderungen, die uns näher zu Gott führen, weil sie uns dazu bringen, unsere Abhängigkeit von ihm zu erkennen, zu ihm zu kommen und die Herausforderungen mit ihm gemeinsam anzupacken. Ich möchte nun einen größeren Sprung in Nehemias Leben machen, und zwar mitten in den Bau der Mauer. Nehemia hat das Okay vom König bekommen, ist nach Jerusalem gereist, hat die Gegend erkundschaftet und gemeinsam mit zahlreichen Helfern begonnen, die Mauer wieder aufzubauen. Doch auch während des Baus trifft Nehemia immer wieder auf Herausforderungen, und ich habe eine davon überschrieben mit eine Herausforderung von außen. In Kapitel 4, 1 und 2 lesen wir Folgendes. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Amoriter und die Astutiter hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Sanballat und Tobias waren beides Statthalter und sie stellten immer wieder eine Herausforderung für Nehemia dar. Denn sie merkten, dass sein Einfluss größer war als der, den sie selber hatten. Und so versuchten sie immer wieder, Nehemias Pläne zu durchkreuzen. Und so auch in dem gelesenen Vers. Es war ihr Plan, gemeinsam mit anderen angrenzenden Völkern Nehemia und Jerusalem anzugreifen. Und dabei war der Plan durchaus gut umsetzbar, denn zu diesem Zeitpunkt war Jerusalem komplett von Feinden umgeben. Ringsum haben Feinde gelagert. Die Herausforderung von außen war also für Nehemia immens. Und was tut er? In Kapitel 4, Vers 3 lesen wir, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht. Seine Reaktion auf die Herausforderung von außen ist also einmal das Gebet und zum anderen Wachen aufstellen. Dabei hat Nehemia nicht irgendwelche Wachen an die Lücken in der Mauer gestellt, sondern er stellt sie ihren Geschlechtern nach oder auch sippenweise auf. Das können wir in 4, Vers 7 lesen. Das heißt, dass er quasi familienweise die Lücken füllt. Und ich finde das einen ziemlich klugen Schachzug. Denn wenn jemand am besten kämpft, dann doch für die eigene Familie. Was bringt es, die erfahrensten Männer an eine Lücke in der Mauer zu stellen, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass sie für meinen Schutz kämpfen würden? Doch bevor er diese kluge Aufstellung unternimmt, betet er. Er richtet sich nach Gott aus und wird dann bestmöglich selbst aktiv. Vielleicht ist auch deine Herausforderung so eine Herausforderung von außen. Vielleicht sind es Arbeitskollegen, Klassenkameraden oder sogar Familienmitglieder, die dich und deinen Glauben an Gott angreifen. Vielleicht sind es aber auch Beziehungen in deinem Leben, die im Moment auf Streit ausgerichtet sind. Auf Arbeit, von Freunden, vielleicht auch vom Ehepartner. Was können wir in solchen Herausforderungen von außen tun? Nehemia erkennt zuerst seine Abhängigkeit von Gott in dieser Herausforderung. Denn er betet. Er beschwert sich nicht, er fragt sich nicht, warum Tobia und Sanballat auf so doofe Ideen kommen, sondern er betet. Und ich finde, dieses Beten bei Herausforderungen von außen geht uns so schnell verloren. Natürlich ist es uns oft wichtig, diese Herausforderungen zu beseitigen. Aber bei äußeren Angriffen werden wir so schnell selber zu Angreiferinnen. Doch wie soll es funktionieren? Wie soll bei einem Gegenangriff dann plötzlich die Lösung für das Problem kommen? Wie soll die Herausforderung gemeistert werden, wenn wir selber so schnell als Angreifer reagieren? Es braucht etwas in unserem Herzen, was uns dazu bewegt, den Angriff von außen standzuhalten und eine Lösung suchen zu wollen. Etwas, was mich auf den ausrichtet, der die Liebe ist, der mich auffordert, andere zu lieben. Und ich denke, das tut das Gebet. Es richtet mich auf Gott aus. Es fokussiert mich auf den, der die Herausforderung kennt und mit mir gemeinsam eine Lösung finden will. Erst mit Blick auf Gott kann ich Zorn ablegen und sogar Menschen in Liebe begegnen, die mich angreifen. Deshalb möchte ich dich und uns heute Morgen auffordern, egal wer oder was dich herausfordert, schaue auf den, der bei dir ist. Bitte Gott, dass er dir hilft, anderen mit Liebe zu begegnen und all das wegzunehmen, was uns daran hindert. Doch bei Nehemia bleibt es nicht dabei. Er betet nicht nur, sondern er wird selbst bestmöglich aktiv. Und dieses Bild, dass er familienweise Wachen aufstellt, finde ich so toll im Hinblick auf Herausforderungen von außen. Denn was gibt es Besseres, als Menschen, bei denen ich weiß, dass sie im Ernstfall für mich da sind, für mich beten und mit mir gemeinsam kämpfen? Vielleicht ist es auch für dich an der Zeit, mit anderen über deine Herausforderungen von außen zu reden. Vielleicht ist es an der Zeit, mit jemandem gemeinsam zu beten. Für die, die dir dein Leben im Moment schwer machen. Vielleicht ist es an der Zeit, von Streitigkeiten zu berichten. Mit Arbeitskollegen, mit Freunden oder mit einem Ehepartner. Und gemeinsam dafür zu beten. Denn was passiert, wenn wir anderen unsere Herausforderung von außen mit hineinnehmen? Wir stehen nicht mehr alleine an der Lücke, sondern gemeinsam. Wir dürfen wissen, dass jemand mitkämpft. Vielleicht ist es Zeit, Mitkämpfer zu suchen. In der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde. Die dich ermutigen, auch Streit abzulegen. Du musst nicht alleine kämpfen, du hast Geschwister an deiner Seite, die dir helfen wollen. Was können wir in Herausforderungen von außen tun? Uns durch Gebet auf Gott ausrichten und Mitkämpfer suchen. Und so kommen wir zur dritten und letzten Herausforderung, und die habe ich überschrieben mit Herausforderungen von innen. In Kapitel 5 des Nehemia-Buches lesen wir, dass es zu Herausforderungen im Volk kam. Denn wir lesen von einer Hungersnot, die aufkam und zur Folge hatte, dass innerhalb des Volkes Unruhen aufkamen. So heißt es beispielsweise in 5 Vers 13, dass frühere Statthalter das Volk dazu aufforderten, Brot und Wein und Geld abzugeben. Und auch die Diener dieser Statthalter über das Volk herrschten. Und es kommt zu zahlreichen Beschwerden und Unruhen im Volk. Und was tut Nehemia? Er wird erstmal zornig über das, was im Volk passiert. Denn wir lesen in 5 Vers 6, als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und was tut er dann? Er weist die Verantwortlichen zurecht und sucht mit ihnen gemeinsam die Lösung des Problems. Herausforderungen von innen können bei uns ganz unterschiedlich aussehen. Sie können zum Beispiel in der Familie oder in der Gemeinde sein. Doch der Auslöser für Herausforderungen von innen liegt noch viel tiefer im Inneren, nämlich in uns selber. Wir alle haben immer wieder als Herausforderung mit der Sünde zu kämpfen. Wir alle erleben sie und merken, dass sie immer wieder dazu führt, dass wir selber auch für andere zur Herausforderung von außen werden. Weil wir wütend sind, weil wir schlecht über andere reden und so weiter. Und vielleicht ist auch die Herausforderung, die deinen Glauben im Moment herausfordert, dein Umgang mit Sünde. Vielleicht fällt es dir schwer, Dinge abzulegen, wo du weißt, dass sie deinem Glauben nicht gut tun. Das sind vielleicht Dinge, die dich auch in der Gemeinde oder in der Familie immer wieder anecken lassen. Vielleicht sind es Zweifel, die Gott immer wieder in Frage stellen und dich unruhig machen. Doch was hat Nehemia getan? Er wurde zuerst zornig über das, was im Inneren für Unruhen sorgt. Und vielleicht ist es auch dein erster Schritt, den du gehen solltest. Nimm das, was dich herausfordert, die Sünde, nicht einfach so an, so unter dem Motto, es ist halt einfach so, sondern werde zornig darüber. Zornig darüber, dass dich etwas von Gott, der dich liebt, der dein Leben leitet und stärkt, wegbringt. Wir lesen in der Bibel immer wieder darüber, dass wir selbst über die Sünde herrschen können. Die Sünde hat keine größere Macht, als sie Gott in uns hat. Die Rollen sind also klar verteilt. Da, wo Sünde in unserem Leben ist, haben wir die Chance und die Möglichkeit, mit Gott gemeinsam darüber zu herrschen. Wir müssen sie nicht abtun und schönreden, sondern wir dürfen wissen, das, was in unserem Leben an Sünde herrscht, kann und wird uns von Gott wegbringen, wenn wir es einfach so stehen lassen. Gott möchte aber nicht nur, dass uns die Sünde auffällt, sondern er möchte, dass wir das Problem an der Wurzel packen. So wie es auch Nehemia getan hat. Er hat die Unruheauslöser, die Verantwortlichen, zurechtgewiesen. Er hat ihnen gesagt, wo es lang geht. Was ist dein Unruheauslöser? Was ist für dich das, was dich von Gott wegbringt? Was ist dafür verantwortlich? Und wie kannst du es zurechtweisen, beseitigen oder so ändern, dass dich die Folge nicht weiter von Gott wegbringen wird? Herausforderungen von innen, egal ob sie in der Familie, in der Gemeinde oder in unserem Herzen aufgrund der Sünde sind, können nur dann gemeistert werden, wenn wir die Herausforderung ernst nehmen und nicht übersehen. Und wenn wir den Unruheauslöser zurechtweisen, indem wir Schuld offen ansprechen, Schuld auch uns zugestehen und Lösungen suchen. Und da kann auch die Mithilfe von den anderen wieder eine große Hilfe sein. Was können wir bei neuen Herausforderungen tun? Wir können im Vertrauen losgehen. Was können wir bei Herausforderungen von außen tun? Wir können uns durch das Gebet auf Gott ausrichten und Mitkämpfer suchen. Und was können wir bei Herausforderungen von innen tun? Wir können sie bewusst wahrnehmen und den Auslöser zurechtweisen und eine Lösung suchen. Und wir haben nun viel darüber gehört, wie wir in Herausforderungen handeln können. Doch vielleicht denkst du dir jetzt, ja, gut und schön, aber warum sind sie denn da? Warum muss ich in meinem Glauben Herausforderungen erleben, wo sie doch mein Glaubensleben oft so schwierig machen? Sie können doch meinen Glauben gefährden, oder? Ja, Herausforderungen können unseren Glauben schaden. Nämlich dann, wenn wir in Herausforderungen Gott nicht vertrauen, wenn wir uns nicht zu ihm ausrichten, keine Mitkämpfer suchen wenn wir die Herausforderungen überhaupt nicht wahrnehmen, wenn wir den Auslöser nicht zurechtweisen und keine Lösung suchen. Ja, dann werden Herausforderungen unserem Glauben schaden. Doch im Gegenzug dazu können Herausforderungen unseren Glauben auch unglaublich stärken. Denn durch Herausforderungen lernen wir, auf Gott zu vertrauen, ihn mit in unser Leben bewusst hineinzunehmen, uns nach ihm auszurichten. Sie können unsere Beziehung zu ihm stärken, wenn wir sie mit ihm gemeinsam anpacken. Man kann also sagen, dass Gott uns Herausforderungen in unser Glaubensleben stellt, damit wir daran wachsen können. Damit wir bewusst an der Beziehung zu ihm auch arbeiten. Denn erst wer im Fallen aber auf Gott trifft, kann gestärkt weitergehen. Erinnern wir uns nochmal an den Tischtennisball vom Anfang. Wenn ein Tischtennisball springen will, so muss er erstmal auf dem Boden angekommen sein. Erst wenn er auf den Boden fällt, kann er weiterspringen. Allerdings springt ein Tischtennisball nur dann, wenn der Boden auch fest genug ist. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, einen Tischtennisball auf Sand oder auf Wasser springen zu lassen. Das wird schwierig. Der Boden muss fest genug sein, damit der Ball auch weiterspringt. Und so, wie ein Tischtennisball im Sand nicht springen wird, werden auch wir an Herausforderungen nicht wachsen, wenn unser Boden nicht fest genug ist. Das heißt, wenn wir uns nicht nach Gott ausrichten und ihn in unserer Herausforderung nicht suchen. Deshalb möchte ich am Ende eine Frage stellen. Worauf fällst du? Worauf fällst du? Wenn du in Herausforderungen nicht auf Gott siehst, dann wirst du und dann werde auch ich nicht auf festen Grund fallen. Wenn wir aber auf Gott vertrauen, uns nach ihm ausrichten und das berücksichtigen, was Nehemia an seinen Herausforderungen tat, dann werden wir auf festen Grund fallen, nämlich auf Gottes segnende und schützende Hände. Und er wird uns helfen, an der Herausforderung nicht zu zerbrechen, sondern zu wachsen. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen ermutigen, immer wieder diese Frage zu stellen, worauf falle ich? Wie fest ist mein Boden, auf den ich in Herausforderungen falle? Und es lohnt sich, diese Frage auch vor einer Herausforderung zu stellen. Denn da ist es oft leichter, sich nach Gott auszurichten, bewusst seine Nähe zu suchen, um dann in schweren Zeiten auf diesen festen Boden zurückzugreifen. Denn Gott möchte uns in unseren Herausforderungen nicht schaden, sondern er will die Beziehung stärken, fördern und uns wachsen lassen und ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn im Ernst anrufen, wie es im Psalm 145 steht. Er sagt selbst zu uns, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Lass uns auf ihn schauen, mit ihm gemeinsam unsere Herausforderungen anpacken und darauf vertrauen, dass Gott da ist. Denn der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn vertrauen. Gott segne euch. Amen.